Guten Morgen, Herr Dr. Leonard. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren Interview in der Business Spotlight-Reihe. Dr. Leonard ist Gründer der Firma Iconize in Dietzenbach. Und ich würde gerne starten, dass ich einfach mal grundsätzlich frage, einfach das ein bisschen was erzählen, dass die Zuschauer erkennen, was Sie eigentlich tun, was Sie machen, wie Sie gestartet sind als Gründer und wo Sie heute stehen.
Ja, also was machen wir in der Iconize? Grundsätzlich beschäftigen wir uns mit Zutrittskontrolle, im Allgemeinen physikalischer Zutrittskontrolle. Das, was so manchmal abschätzig als Tür auf, Tür zu bezeichnet wird. Wir haben da unseren Fokus auf Hochsicherheitslösungen mit biometrischem Ansatz. Unsere Kunden sind dementsprechend Institutionen wie Kernkraftwerke, Biolabore, Data Center, Flughäfen, alles das, wo Höchstsicherheit verlangt wird und auch immer mehr Zwei-Faktor-Authentifizierung gefordert wird. Das heißt eben Biometrie in Verbindung mit einer Karte und Ähnlichem. Gestartet sind wir jetzt vor mehr als 15 Jahren. Ich war vor meiner Zeit in der Iconize, und während meines Studiums, eigentlich während meiner Schulzeit schon immer als Freiberufler tätig im Bereich Softwareentwicklung, habe Spiele entwickelt, alles Mögliche, bin dann in meinem Studium mit meinem späteren Mitgründer und Investor zusammengekommen. Wir hatten erst eine ganz andere Idee, was wir denn tun wollen, und sind dann am Ende über mehrere Zufälle zur Biometrie gekommen und haben dann 2007 zusammen die Iconize gegründet. Ich habe die Arbeit gemacht, er hat's Geld gegeben, und so sind wir dann losgelaufen. Es war damals eine ziemlich schwere Zeit. Wir haben uns ja schon immer mit Biometrie beschäftigt. Biometrie hat damals keinen so guten Stand gehabt. Heute ist das ein bisschen anders. Vor allem in anderen Ländern auf der Welt. In Deutschland ist es nach wie vor schwierig. Mehr aber heute aufgrund von Regularien als aufgrund von Misstrauen gegenüber der Technologie.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen, dass Sie damit zu kämpfen haben. Sie haben das erwähnt, in Deutschland ist es schwierig, im Ausland ist es besser, aber was ist denn so generell das Besondere an Ihrem Angebot und unterscheidet sich von Ihren Wettbewerbern?
Also tatsächlich ist unsere Form der Biometrie aktuell die sicherste Form der Biometrie. Es gibt aktuell nichts, was sicherer ist. Es ist ein System, was sich aufgrund der baulichen Parameter sehr gut auch in Architekturbedürfnisse einpasst. Das ist heute auch immer mehr ein Thema. Man sieht in den Projekten, dass ein Architekt teilweise weit größeren Einfluss auf die Komponenten- und Technologiewahl hat als die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten. Es ist ein kontaktloses System, ist sehr schnell, erfreut sich einer wahnsinnig hohen Akzeptanz bei den Nutzern, dadurch, dass wir im Wesentlichen die Hände nutzen, nicht die Finger, tatsächlich die Hände. Das ist vom Bedienkonzept her ähnlich wie ein Handschlag, wie ein Gruß. Es ist aber nicht nur das Produkt selbst, glaube ich, was uns in den Bereichen so zum Mercedes unter den Lösungen hat werden lassen. Es ist, glaube ich, das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket besteht tatsächlich auch um Nachsorge, Customer Care. Wir gehen sehr stark auf die Wünsche unserer Kunden ein. Ich glaube, das ist es am Ende. Es ist nicht nur das Produkt alleine.
Was war denn, wenn Sie das so beschreiben, sich selbst als Mercedes unter den Zutrittssystemen, was war denn bisher der größte Erfolg von Iconize?
Also schwierig zu sagen, es gibt sehr viele spannende Projekte, die wir haben. Unter anderem gibt es zahlreiche Privatpersonen aus dem öffentlichen Leben, die unsere Systeme nutzen. Über die dürfen wir leider nichts erzählen. Da gibt es ganz häufig Verschwiegenheitserklärungen. Worüber man aber was sagen kann, ist unter anderem das ehemals größte Gebäude in der Schweiz, der Prime Tower, ist ein System oder ist ein Projekt, das unser System nutzt. Alle Berliner Flughäfen setzen unser System exklusiv ein. Und es gibt einen großen deutschen Konzern, der weltweit operiert, der jetzt gerade mit dem Rollout unseres Systems für alle Standorte weltweit sich beschäftigt. Und das wird wohl über die nächsten 4, 5 Jahre wird das dann auch stattfinden. Also es sind häufig auch Langzeitprojekte. Wir sind auch, ist sicherlich auch ein Erfolg heute, das einzige biometrische System, was für kerntechnische Anlagen zugelassen ist. Also da gibt es schon einiges und im Moment sind wir auch damit beschäftigt, tatsächlich das Portfolio noch zu erweitern, so dass wir innerhalb der Projekte dann tatsächlich auch noch mehr Lösungen anbieten können.
Großartig, dass es sowas gibt. Also ganz ehrlich, mit dem Einsatz, mit der Energie, mit der Sie da rein sind, das klingt echt super spannend, ja, in so ein Thema. Da braucht man Absatzkanäle eigentlich nicht zu fragen, aber trotzdem mal so klassisch für den Vertrieb. Was sind denn so Ihre Absatzkanäle?
Naja, das läuft bei uns spannenderweise ein bisschen anders, als man sich das so vorstellt. Wir sind auch eher so der Hidden Player, weil wir in der zweiten Reihe agieren. Wenn Sie die Projekte hören, wie zum Beispiel Berliner Flughäfen, kann man sich vorstellen, dass immer noch sich die Verantwortlichen schwer tun, mit kleinen Firmen, wie wir es sind, zu kooperieren. Da spielen wir direkt beim Partner eine geringere Rolle, oder beim Kunde spielen wir eine geringere Rolle. Heißt, der Kunde will zwar unser System, das Geschäft wird aber über einen Generalunternehmer wie eine Bosch, eine Siemens, eine Dormakaba abgewickelt. Und insofern findet da unser Vertrieb auch zweistufig statt. Das heißt, einmal werden unsere Partner gepflegt. Da wird ein permanenter Kontakt gehalten zu den ganzen Niederlassungen, die es da gibt und so weiter. Und zum anderen operieren wir dann salesmäßig am Endkunden. Das heißt, wir stellen dort das System vor, so dass der Endkunde Lust darauf bekommt und dann dem Generalunternehmer sagt, das möchte ich haben. Also es ist nicht ganz so einfach am Ende. Denn auch unsere Partner laufen jetzt nicht unbedingt durch die Gegend und propagieren unser System. Das hat was mit Bequemlichkeit auch zu tun. Wenn die anders verkaufen können, dann müssen sie nicht unser System verkaufen. Deswegen sorgen wir dafür, dass der Endkunde, auch wenn er dann nicht direkt bei uns kauft, trotzdem dem potenziellen Partner sagt, das möchte ich haben. So funktioniert bei uns der Vertrieb. Also ganz und gar nicht klassisch. Es gibt auch keine Dinge wie Kaltakquise oder ähnliches. Findet bei uns eigentlich nicht statt.
Aber coole Sache, den Partner zu zwingen über den Kunden. Das ist ein tolles Geschäftsmodell. Worauf führen Sie dann Ihr Wachstum zurück?
Naja, es ist ja jetzt so, die Iconice ist ja nur gering gewachsen in den letzten Jahren. Wir setzen da eher auf Konstanz. Ich bin da auch kein so großer Freund von diesem Gedanken, dass Wachstum den Erfolg einer Company definiert. Das ist für mich eher so der Aktienmarkt, Anleger-Themen, die da eine Rolle spielen. Ich glaube aber, dass der echte Mittelstand, das, was hier in Deutschland meiner Meinung nach wie vor der wichtigste Pfeiler ist, den wir so haben, dass der Mittelstand anders funktioniert. Ich glaube, ganz viele wichtige Companies im Mittelstand, die man vielleicht auch nicht kennt, die wachsen nicht, aber die sind konstant da und die bringen konstant ihre Leistung. Und ähnlich ist es auch bei uns. Wir verfolgen keine Exit-Strategie oder ähnliches. Wir wollen Arbeitsplätze bieten, wir wollen coole Produkte machen. Wir haben auch alle selbst Spaß an den Dingen, die wir tun. Und das ist es eigentlich, worauf es hinausläuft. Und ich habe es vorhin schon gesagt, bei uns ist es, glaube ich, das Also wenn wir von der Konstanz dann reden, ist es das Gesamtpaket. Bei uns hört das Geschäft nicht dann auf, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Das ist selbst mit den Kunden dann eine langjährige Partnerschaft einfach. Die können sich auf uns verlassen. Auch wenn es Probleme gibt, winken wir nicht ab. Und das ist es wahrscheinlich am Ende, warum es uns in doch einem, zumindest in Deutschland, sehr schmalen Marktsegment, das muss man schon sagen. Das ist auch auf der Welt anders als in Deutschland. In dem schmalen Marktsegment gibt es uns nach 15 Jahren noch. Und wir werden immer noch gerne in die Projekte geholt. Glaube, das ist es.
Mit dem Stichwort Konstanz darf ich Sie fragen, weil Sie das ja gerade genannt haben, was sind denn so die häufigsten Missverständnisse über die Führung eines Mittelstandsunternehmens?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich das wüsste, dann. Nein, also ich kann nur von mir selbst natürlich sprechen. Ich glaube, bei mir selbst ist es so, ich habe mir am Anfang, als ich gegründet habe, falsche Vorstellungen davon gemacht, wie sich ein Team zusammensetzt und wie schwierig zum Beispiel die zwischenmenschlichen Themen sind. Ich bin ja jetzt nun Techniker, von der Ausbildung her bin ich Physiker, Kernphysiker. Das ist ja nun alles sehr, sehr kühl und mathematisch und so bin ich auch. Ich habe mir da anfänglich nie Gedanken drüber gemacht, habe immer gesagt, naja gut, das sind alles erwachsene Leute, die da arbeiten. Sollte kein Problem sein. Wenn es ein Problem gibt, redet man drüber und alles ist gut. So funktioniert es halt leider nicht. Und zwar überhaupt nicht. Da spielen ganz andere Dinge eine Rolle, die mich als tatsächlich Techniker auch immer wieder neu vor Herausforderungen stellen. Technisch ist das alles viel einfacher, als mit Menschen umzugehen. Das sind für mich immer wieder Überraschungen dabei. Und das ist es, glaube ich, auch. Auch ein gutes Team setzt sich nicht zusammen aus genialen Einzelspielern. Da kann auch mal die Fähigkeit für die Technik ist durchaus manchmal weniger wichtig als die Fähigkeit im Team zu spielen. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die man vielleicht als Gründer am Anfang falsch sieht. Zumindest war das bei mir so. Gut, nach 15 Jahren habe ich eine gewisse Empathie entwickelt. Es geht jetzt etwas besser, aber nach wie vor, wie gesagt, die größten Überraschungen gibt es für mich da. Und ja, das ist es eigentlich so. Wenn ich mir Konzerne betrachte, da glaube ich, gibt es ganz andere Führungsfehler. Unter anderem, dass die Manager gar nicht mehr wissen, was ihre Companies tun.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ich komme aus so einer Konzernumfeld, habe ich 30 Jahre verbracht meines Berufslebens, kann ich tolle Stories erzählen.
Das glaube ich.
Aber heute betrachtet auf Stichwort Team, welche Eigenschaften suchen Sie denn heute bei Ihren Mitarbeitern und wie fördern Sie ein positives und produktives Arbeitsumfeld?
Also wenn wir suchen, ich meine, insgesamt hat sich ja das Arbeits oder der Arbeitsmarkt hat sich sehr stark geändert in den letzten Jahren, auch bedingt durch die Umgebungsparametern, ist aber auch immer noch im Wandel. Wenn wir tatsächlich Leute suchen, die wir hier fest anstellen, dann ist Teamgeist, Flexibilität und Leistungswillen, also ganz konservative Werte eigentlich, sind mir da sehr wichtig. Leider geht das immer mehr verloren. Was es uns zunehmend schwerer macht, auch Leute zu finden, mal ganz abgesehen von den Themen, wie dass große Konzerne mit wahnsinnigen Gehältern fähige Leute abgreifen. Ich glaube aber, das kann man wirklich puffern mit einer guten Umgebung und auch mit Vorleben. Also zum einen, dass ich vorlebe, dass ich Lust auf die Arbeit habe. Ich motiviere die Leute auch zu eigenem Handeln und Denken, finde ich ganz wichtig. Kommt heute auch immer mehr abhanden. Ist auch so ein Konzernthema, wird den Leuten immer mehr gewöhnt, dass Leute auch einen gewissen Entscheidungsspielraum haben. Das sind alles Themen, das versuche ich hier zu fördern. Zum Beispiel nutzen alle unsere Mitarbeiter das gesamte Equipment, was wir hier haben, von CNC-Fräse, 3D-Printer über Bestückungslinie, nutzen die in den Leerlaufphasen oder halt auch am Wochenende für eigene Projekte. Das sind so Dinge, die fördere ich, und eigentlich kann man darüber auch bei uns ganz gut herausfinden, ob die Leute zu uns passen, weil das zeigt, die haben Lust auf die Arbeit, und die Leute brauche ich. Und ja, zurückkommt zum Beispiel auf Flexibilität. Da gehört für mich auch dazu, dass Leute Abstand nehmen von Homeoffice zum Beispiel. Bin jemand, ich lehne Homeoffice eigentlich ab. Es geht nicht vollständig. Ich muss mich dem auch etwas fügen. Aber ich finde es keine gute Arbeitsgrundlage. Es geht wahnsinnig viel verloren. Kurze Kommunikationswege, die persönliche Interaktion, dass die Leute einfach mal miteinander sprechen, einfach wenn man auch am Mittagstisch sitzt oder ähnliches.
Klar.
Da wird viel und ganz frei diskutiert, und nicht zum Schluss finde ich Homeoffice auch eine sehr, sehr unfaire Regelungen, weil jetzt gerade wie bei uns ein fertigendes Unternehmen, wir bauen ja nun auch Hardware, da gibt es einfach Leute, die können nicht im Homeoffice arbeiten, und was erkläre ich denen? Also das ist schwierig. Also das ist jetzt ein Thema, aber das sind so Entwicklungen, die ich nicht besonders gut finde, aber dennoch muss ich damit umgehen, auch als Geschäftsführer, und wir versuchen das. Wir machen das heute insofern, dass ich sag mal, die Leute, die hier fest angestellt sind, das ist so der harte Kern, der ist auch relativ klein. Und wir arbeiten immer mehr mit Freelancern eben zusammen. Da gibt es auch gute, die wollen aber auch diese Flexibilität sich erhalten. Ja, und damit arrangieren wir uns bisher ganz gut. Aber wie gesagt, da wird sich, glaube ich, in Zukunft noch einiges ändern. Die ganze Arbeitsmoral, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, das ist im Moment sehr im Wandel. Und ja, muss man mal gucken, was dabei herauskommt.
Ja, also wie gesagt, ich komme aus Großkonzernthemen, und digitale Nähe ist eigentlich nur eine vorgespielte Nähe. Und das wird man nach und nach lernen, auch weiterhin. Und Sie haben auch ganz toll jetzt auch beschrieben, was Sie als Arbeitgeber am meisten gelernt haben über die letzten 15 Jahre, seit Sie als Unternehmer tätig bin. Also das ist super, da kann sich jeder, glaube ich, ein gutes Bild machen, was er erwarten kann, wenn er zu Ihnen kommt. Und deswegen würde ich zu dem allgemeinen Thema, was war denn bisher Ihre wirklich größte Herausforderung? Sie haben schon einige wirklich beschrieben jetzt von der Produktseite und von der Mitarbeiterseite, aber was war denn so Ihre richtige größte Herausforderung, seit Sie Unternehmer sind?
Also Herausforderungen hat man ja jeden Tag, und die jetzt zu klassifizieren, das war die größte, das war die, ist schwierig. Also es sind auch ganz unterschiedliche Herausforderungen, die man immer hat. Zum einen, ich habe es schon angesprochen, mit den Mitarbeitern. Gute Mitarbeiter haben uns auch mal verlassen, dann entstehen große Lücken, die müssen geschlossen werden. Man lernt aber dann trotzdem auch so aussichtslos, dass vielleicht am Anfang ausschaut. Es geht dann doch irgendwie immer weiter. Keiner ist unersetzbar. Es gibt dann Herausforderungen wie Umstrukturierungen in der Gesellschafterstruktur. Das heißt, ich habe mich dann irgendwann von meinem Mitgründer getrennt. Von ihm nicht im Bösen, aber das war dann ein familiäres Thema. Das war sicherlich sehr anstrengend. Die letzten 2 Jahre waren sehr anstrengend für uns. Ich habe es ja gesagt, wir sind ein fertigendes Unternehmen. Wir bauen Hardware auch. Das heißt, wir haben massiv gelitten unter der Chip-Krise. Wir konnten lange Zeit unsere Umsätze nicht fahren, haben parallel Lager aufgebaut, Liquidität geparkt. Jetzt haben wir die nächste Herausforderung mit der Baubranche. Da hängen wir ja leider auch ganz hinten komplett dran. Also es gibt jeden Tag, wenn man aufsteht, gibt es neue Herausforderungen. Alle haben haben so ihre Spezialitäten. Bisher konnten wir alles gut meistern. Wichtig ist, dass sie Leute haben, die ihnen da Backup geben. Alleine funktioniert das schwerlich. Ich muss auch sagen, auch das ist ein Thema. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen neidisch auf andere Gründer geschaut, die im Team gegründet haben. Ich habe ja jetzt, außer eben mit meinem Investor, der aber ja nicht operativ dabei war, ja alleine gegründet. Das war das ein oder andere Mal vielleicht schon auch eine echte Herausforderung, wenn einem da wirklich jemand fehlt, mit dem man auf Augenhöhe einfach so ein bisschen reflektieren kann. Also das ist vielleicht sogar die größte Herausforderung, dass ich nach wie vor ja alleine bin und viele Dinge dann am Ende mit mir selbst auch ausmachen muss.
Wie bringen Sie das denn eigentlich mit Ihrem Privatleben zusammen, mit den Anforderungen, die Sie geschildert haben?
Ja gut, ich hab das Glück, dass ich eine Familie habe, die da sehr verständnisvoll auch ist und ja eigentlich auch mit meinem dritten Kind aufgewachsen ist. Meine Frau kommt selbst aus dem Unternehmerhaushalt, die weiß also auch von frühester Kindheit so ein bisschen, was es bedeutet, wenn auch am Wochenende eben die Arbeit ansteht. Oder ja, umgekehrt muss man ja auch sagen, es bietet ja auch gewisse Freiheiten, die man sich dann auch ab und zu natürlich nehmen muss, aber es gibt schon auch Freiheiten, die dann auf der anderen Seite wieder so ein bisschen die Schmerzen heilen im Familienleben. Also ich kann dann zum Beispiel schon auch mal sagen, wenn es jetzt draußen schön ist, naja, hab meine Arbeit gemacht oder ich mache heute Abend oder heute Nacht weiter, gehe jetzt zu den Kids und wir gehen mal ins Schwimmbad oder so. Also das geht dann halt auch. Aber klar, es ist schon, glaube ich, ein anderes Leben, als wenn man Arbeitnehmer ist.
Ja, aber Sie haben eine gewisse Freiheit als Unternehmer nach 15 Jahren und davon profitieren Sie. Den Eindruck machen Sie. Also super, nee, toll. Also ganz viele super Informationen, völlig andere Branche. Das werden ganz, ganz viele super spannend finden. Bevor wir zum Abschluss kommen, eine kurze Frage. Welche Frage soll ich Ihnen denn stellen, die ich noch nicht gestellt habe?
Weiß ich nicht, wie es weitergehen soll in Zukunft. Also ich beschäftige mich tatsächlich im Moment mit einer Neugründung. Ich habe noch so viele Ideen und trage mich tatsächlich mit dem Gedanken aktuell da nochmal was Neues auf die Beine zu stellen. Muss mal gucken. Also es ist schon schwierig, es ist ein anderes Szenario. Da tut vielleicht auch Erfahrung gar nicht so gut, denn ich sag mal, vor 15 Jahren mit den ganzen naiven Gedanken im Kopf hat man auch parallel so eine gewisse Leichtfüßigkeit.
Ja.
Die geht mir sicherlich heute ein bisschen ab. Ja,
Kann ich
man
nachvollziehen.
weiß zu viel.
Ja,
Man weiß
genau.
eigentlich echt zu viel, so blöd sich das auch anhört. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hätte ich schon noch mal Lust, so ein paar meiner Ideen, die ich habe, umzusetzen.
Großartiges Closing. Das heißt, die haben richtig viel Freude gehabt bei der Entwicklung ihres Unternehmens. Sie halten es konstant am Leben, entwickeln es weiter, sind in einer Nische, die wirklich toll ist, also auch in einer Nische, die ganz, ganz wenige tatsächlich haben. Zugangssysteme, heutzutage wissen wir alle, Sicherheit, super Thema. Auch für die Zukunft, Mitarbeiterschaft, klar, wissen wir alle, müssen wir kämpfen, müssen attraktive Arbeitgeber sein, müssen da auch innovativ werden. Aber wenn Sie weiterhin trotzdem Bock haben, als Unternehmer weiterzuschauen und das neueste Plan ist natürlich ein tolles Thema. Also tausend Dank dafür. Werden
Sehr
ganz viele
gerne.
Menschen sicherlich von profitieren und sich eine Scheibe von abschneiden, was sie da erreicht haben. Denn das Thema in der Nische ist für jeden Unternehmer super spannend, weil es natürlich Langlebigkeit, Nachhaltigkeit absolut garantieren kann, wenn man so einer Nische ist und mit tollen Partnern. Also tausend Dank, Herr Dr. Leonard, dafür
Sehr
und
gerne.
schönen Tag noch. Bis dann.
Ebenfalls. Ciao.